Es ist ja nicht das Ziel, möglichst viele Menschen bei dem Drogeriemarkt zu beschäftigen, sondern das Ziel ist, unsere Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Und es ist unsere Aufgabe, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir uns so organisieren, dass diese Leistung einzigartig ist und von den Kundinnen und Kunden bevorzugt wird. Mit anderen Worten, die Menschen, die bei dem Drogeriemarkt arbeiten, können gewiss sein, dass sie gebraucht werden.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Ich glaube, dazu kann es kaum einen besseren Ansprechpartner geben als den Chef von DM, der Drogeriemarktkette, die man aus der Fußgängerzone kennt. Und wer dort Kunde ist, weiß, die Menschen dort sind meistens freundlich. 90.000 arbeiten weltweit für das Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten Vorreiter ist, als Arbeitgeber mit verschiedensten Mechaniken, aber eben natürlich auch kultureller Verankerung. Mit Götz Werner, der hat das getrieben wie kaum ein zweiter Familienunternehmer hierzulande. Und sein Sohn Christoph Werner, der mir hier zugeschaltet ist, hat es fortgeführt. Zum Teil auf seine Weise, zum Teil natürlich angepasst auf die neue Zeit, in der wir alle leben. Und ich glaube, von ihm kann man darüber eine Menge lernen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage, hallo Herr Werner, grüße Sie.
Hallo, schön hier zu sein.
Ich gehe mal gleich in medias res. Ihr Vater Götz Werner, der hat DM wirklich geprägt mit einem starken, menschenzentrierten Ansatz, mit einer Philosophie, woran preisgekrönt übrigens auch, an der sich viele orientiert haben. Was davon, frage ich erstmal so, haben Sie behalten, auch im Zuge der Nachfolge? Bevor wir dazu kommen, vielleicht auch, was Sie ändern mussten. Aber was haben Sie behalten?
Na, die Grundsätze. Also in einem Unternehmen gibt es immer die zwei Gesichtspunkte. Einmal das Wirkende und dann das Bewirkte. Und ich glaube, das Wirkende, das haben wir schon beibehalten. Also das ist alles, was wir jetzt mal so als Menschenbild, ne, als Gedanken hinter der Unternehmensphilosophie, auch die Grundsätze, das haben wir schon beibehalten. Was sich allerdings verändert hat, ist das Bewirkte, also sozusagen, wie DM auch aussieht. Natürlich auch die Menschen, die hier sind, ne, es sind ja Menschen gekommen und Menschen gegangen, seit er aus dem Operativen ausgeschieden ist. Die Kundinnen und Kunden haben sich verändert. Also da haben wir das, was sich permanent erneuert.
Inwiefern haben sich denn die Kunden und Kunden, vor allem mit denen man geändert, auch im Hinblick darauf, was Beschäftigte, Mitarbeitende dann auch darauf eingehen müssen?
Ja, also mein Vater ist ja 2008 aus der aktiven Rolle im Unternehmen ausgeschieden. 2008, mal kurz zurückdenken. Smartphone kam in den USA 2007 auf den Markt. Smartphone war die Voraussetzung für alles, was Social Media ist. Das gab es ja damals alles noch gar nicht. Also da hat sich viel verändert im Kundenverhalten, aber auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten.
Ich habe mit Frank Schätzing, war neulich bei uns auch im Podcast, ein Gespräch geführt über die ersten 25 Jahre dieses Jahrhunderts. Wir haben in 2050 geblickt, aber über die wichtigste Erfindung hat er tatsächlich sofort gesagt, 2007 das Smartphone. Es hat was mit uns Menschen und der Gesellschaft gemacht und damit auch mit Ihnen als Arbeitgeber.
Das war eine Art von Basisinnovation, kann man sagen, die dann dazu geführt hat, dass sich viele Dinge verändert haben. Die Art, wie wir kommunizieren, die Art, wie sich Menschen informieren, die Art, wie auch beispielsweise stationäre Händler oder auch Online-Händler permanent bei den Menschen verfügbar sein können. Also die Art, wie wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden kommunizieren können. Also da hat sich unheimlich viel getan. Das ganze Phänomen auch der Influencer, der Content-Kreatoren ist ja eigentlich erst dadurch möglich geworden. Hat auch wiederum Auswirkungen auf Sortiment natürlich gehabt. Also dass wir plötzlich Marken sehen, die gar nicht von den klassischen großen Markenartikelherstellern kommen, sondern eben diese Influencer-Brands. Also da hat sich unglaublich viel verändert.
Da würde man jetzt erstmal platt fragen, okay, die Entgrenzung der Arbeit hat natürlich auch zugenommen. Wir lesen Mails am Abend, zumindest die nicht in einem Schichtsystem nach Uhrzeit in der Filiale vielleicht arbeiten und so. Da gibt es natürlich immer mehrere Gruppen bei Ihnen auch. Aber schützen Sie Menschen auch vor dieser Entgrenzung?
Na, ich will erstmal was sagen. Also Sie haben recht, auch abends werden E-Mails bearbeitet. Wenn wir auf unsere Online-Umsätze sehen, da sehen wir, dass wenn die Menschen im Büro sind, dann steigen die Bestellungen. Also das sind jetzt nicht DM-Mitarbeiter, die da im Fokus stehen, ne? Sondern einfach, wenn wir sehen, wann werden die Bestellungen ausgelöst. Also ich glaube, es ist korrekt, wenn wir sagen, dass das Berufliche und das Außerberufliche durchmischt sich mehr. Das war früher so nicht der Fall. Das gehört einfach dazu, zumindest jetzt für die Menschen, die in Tätigkeiten sind, die jetzt nicht ortsgebunden sind, wie beispielsweise in einem DM-Markt zu arbeiten oder in einem Lager zu arbeiten, wenn ich mal auf unsere Tätigkeiten gucke. Sondern gerade die Bürojobs, ne, dadurch durchmischt sich das mehr. Und das führt dazu, dass das alles fluider geworden ist. Und das muss auch nicht schlecht sein, weil der Geist weht bekanntlich, wann er will. Und jetzt ist die Frage, wann ist ein guter Moment, um einfach kreativ und produktiv sein zu können? Und das kann halt zu gewissen Zeiten am Tage sein, auch je nachdem, wie die anderen Verpflichtungen noch sind. Also das ganze Phänomen des Homeoffice wäre ja auch so gar nicht möglich gewesen. Also einfach durch die Mobilität auch in der Arbeit, also mit den ganzen Laptops und auch der ganzen Technologie, die jetzt dazugekommen ist. Also die entsprechenden Netzwerke, die wir haben, also denke mal an 4G, 5G, die wir jetzt haben, hat dazu geführt, dass das Arbeiten mobil werden kann und damit fluider wird. Und wenn sich das besser in das Leben der Menschen integriert, haben wir alle gewonnen.
Kurz Werbung, in einer Minute geht's weiter. Für zehntausende Menschen in Deutschlands Betrieben beginnt der Arbeitstag so. Sie werden von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote und so weiter. Aber es geht auch anders, sagt unter anderem der Business-Software-Anbieter Sage. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von inzwischen mehr als 2 Millionen Unternehmen. Dieser Copilot von Sage erledigt für Sie den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar E-Mails. Mal freundliche, bestimmte, bis hin zu jetzt aber wirklich Varianten. Wenn Sie neugierig sind und Sage Active mit dem Copilot mal ausprobieren möchten, bekommen Sie hier in diesem Podcast 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur in die Shownotes gehen oder auf die Webpage sage.com/mum, also sage.com/mum. Wenn wir jetzt diese Grundsätze nehmen, die bei DM galten und gelten, wie Sie ja eben auch gesagt haben, und diese Neuerungen nehmen, wie interpretiert man dann um? Also schafft man, also sagen wir mal ein typisches Beispiel, bei dem wir gerade waren, braucht es eine klare Regel, wie Homeoffice zu gestalten ist, wann E-Mails empfangen werden und gesendet werden dürfen, oder sagen Sie, ach, die Menschen wollen vielleicht auch diese Freiheit und bekommen sie auch von mir als Arbeitgeber. Also kann man das so transportieren in Regeln oder in Haltung?
Also zunächst mal würde ich sagen, das ist jetzt kein Zeichen der alten Welt, ne? Sondern auch davor, bevor es diese ganzen Phänomene gegeben hat, haben wir bei DM Drogeriemarkt schon immer sehr auf den Beitrag des Einzelnen gesetzt, der in situativer Geistesgegenwart in einem subsidiären Organisationsmodell, sich kundenorientiert einbringt im Sinne des Ganzen. Das hat sich also nicht geändert. Die Frage ist natürlich immer, was muss geregelt werden und was muss nicht geregelt werden. Unser Grundsatz ist, dass wir sagen, wir wollen so wenig wie möglich regeln, um auf die Urteilsfähigkeit des Einzelnen zu setzen und damit auch als Organisation weiterentwicklungsfähig zu bleiben. Weil das Problem ist ja, also die Kehrseite, erstmal das Positive, vielleicht das Positive von Regeln ist ja, dass es Sicherheit gibt. Ja, also dann weiß ich, woran ich bin, wie man so schön sagt. Die Kehrseite von Regeln ist, dass sie uns veränderungsresistent macht. Ja, dass wir sagen, das ist eine Regel, die will ich befolgen und achte gar nicht mehr darauf, wie sich mein Umfeld verändert, weil ich mich ja nicht am Umfeld orientiere, sondern an der Regel. Und dann wird es schwierig mit der permanenten Weiterentwicklung der Organisation. Deswegen glaube ich, dass man sehr genau hinschauen muss, was geregelt wird und wie es geregelt wird. Und wenn es geregelt werden muss, dass es immer bis auf Weiteres geregelt wird. Also nicht sozusagen mental mit dem Anspruch der Unendlichkeit und damit auch weiterhin in Frage gestellt wird, weil das schärft den Blick für meine Umwelt, um zu schauen, ob die Regel noch zeitgemäß ist oder schon bereits aus der Zeit gefallen ist.
Kommen wir mal auf die Führungsstile, wobei wir da ja schon fast sind. Also, Ihr Vater galt ja wirklich als einer der oder vielleicht sogar der Vorreiter hierzulande auch für so einen dialogischen Führungsstil. Also, das Gegenteil von Top-Down, könnte man ja vielleicht auch sagen. War das immer, also stimmt die Legende überhaupt, so wenn ich sie so nennen darf? Würden Sie da zustimmen?
Welche Legende?
Also, dass er wirklich Vorreiter war für einen anthroposophischen Führungsstil, diesen dialogischen.
Ja, also zunächst mal möchte ich klarstellen, der dialogische Führungsstil ist kein anthroposophischer Führungsstil, ja, sondern das ist ein Führungsstil, der bei dem Drogeriemarkt entwickelt wurde. in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie ein Filialunternehmen, welches also sozusagen ganz nah bei den Kunden ist, aber weit weg von den unterstützenden Diensten hier in Karlsruhe, wie das sich aufstellen sollte, damit es möglichst gute Leistung für unsere Kundinnen und Kunden erbringt. Und das geht natürlich nur, wenn die Menschen, die im Unternehmen diese Leistung erbringen, so zusammenarbeiten, dass dabei was Gutes entsteht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder gibt es die Möglichkeit, also zwei Wege möchte ich mal sagen. Vielleicht gibt es noch weiter, aber zwei möchte ich mal in den Blick nehmen. Der eine Weg ist, dass man sagt, es gibt jemanden, der überlegt sich, was gemacht werden soll, und die anderen sind dafür da, um das dann umzusetzen. Das ist klassisch hierarchisch nach dem Prinzip von Vorgabe und Umsetzung. Oder ich kann sagen, also dann fragt sich der Einzelne, was möchte mein Vorgesetzter? Und verhält sich entsprechend. Die andere Möglichkeit ist, dass ich sage, wir stellen den Sinn in den Mittelpunkt, also dialogisch im Sinne von durch Sinn, Logos. Das bedeutet Wort, aber bedeutet auch Sinn. Also, dass wir sagen, wir stellen den Sinn in den Mittelpunkt. Und was ist der Sinn? Ja, der Sinn ergibt sich aus der Unternehmenskultur. Allerdings, die Unternehmenskultur ist natürlich relativ abstrakt. Die sagt es ja nicht im Einzelnen. Aber dadurch, dass mit Hilfe der Unternehmenskultur der Sinn immer im Blick bleibt, kann dann das einzelne Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sich überlegen, was in dieser konkreten Aufgabenstellung, die jetzt vorgefunden wird oder die entsteht, eine Herangehensweise sein könnte, die so ist, dass es unternehmerisch im Sinne des Ganzen ist. Und das ist letzten Endes dann die dialogische Unternehmenskultur. Und die wurde entwickelt, als mein Vater noch operativ verantwortlich war. Und die haben wir seitdem auch weiterhin kultiviert. Natürlich muss sich die Sprache verändern, müssen sich die Beispiele auch verändern, um die Menschen abzuholen, die Kinder unserer Zeit sind. Aber der Grundgedanke, der hinter der dialogischen Unternehmenskultur steht, das haben wir beibehalten, weil das ist Teil von dem Werdenden und nicht von dem Gewordenen.
Glauben Sie, dass Kunden das merken?
Zumindest sehen wir es in unseren Umsätzen und in unseren Kundenbewertungen, weil die sind erfreulich.
Gutes Argument auf jeden Fall. Ich war neulich in einem großen Möbelhaus, wo mir jemand, der da immer so zu Gast ist und gewisse Dienstleistungen macht, sagte, wer hier vom ersten in den zweiten Stock aussteigt, also karrieretechnisch, wird in ein anderes Möbelhaus versetzt, weil er muss dann Dinge sagen und tun und also härter sein und auch bossy sein sozusagen, dass er das eigentlich gar nicht bei seinen alten Kolleginnen und Kollegen machen kann. Glauben die zumindest nicht. Da ist es Pflicht sozusagen eine Versetzung. Wenn Sie sowas hören, könnte das bei Ihnen auch passieren oder was macht das so mit Ihnen?
Würde ich sagen, viele Wege führen nach Rom, aber man muss halt seinen eigenen finden.
Gute Antwort auf jeden Fall. Okay, also jetzt haben wir natürlich eine externe Kommunikation. Das ist das, was wir beiden hier gerade betreiben. Sie haben aber auch eine interne Kommunikation, nehme ich an. Was sind da Dinge, auf die Sie Wert legen, wo Sie auch gemerkt haben, die funktionieren wirklich gut, auch sagen wir mal aus der letzten Zeit, in den modernen Medien sozusagen.
Ja, also die Herausforderung, die ja in so einer großen Arbeitsgemeinschaft besteht, ist, dass sie sich zunehmend ausdifferenziert, weil die Expertise einfach gefragt ist, und das führt dazu, dass der gesamthafte Überblick nicht automatisch gegeben ist. Und mit der internen Kommunikation ist es das Ziel, dafür zu sorgen, dass der Einzelne sich mit seiner Tätigkeit und seinem Blickfeld im Gesamten verorten kann und es einordnen kann. Weil das natürlich wieder die Voraussetzung dafür ist, dass er relativ autonom Entscheidungen treffen kann, die das Gesamte stärkt. Und mit der internen Kommunikation, glaube ich, ist es wichtig, zunächst sich mal zu überlegen dann, was sind denn die einzelnen Kommunikationsziele, die wir haben? Und da gibt es meines Erachtens unterschiedliche Felder. Da gibt es einmal das Feld, das ist jetzt sozusagen die gesamthafte Einordnung, wohin das Unternehmen eigentlich möchte, also was die Ideen hinter dem Unternehmen sind, was die Ideen hinter Initiativen sind, hinter Projekten und Programmen sind. Dafür braucht es ein Kommunikationsmittel. Das ist also etwas, was keine Dringlichkeit hat im Rezipieren. Dafür haben wir bei uns das, was wir Weitblick nennen. Weitblick ist ein Magazin, und zwar ein analoges Magazin, was den Kolleginnen und Kollegen sogar nach Hause geschickt wird. Weil die Überlegung ist, im Arbeitsalltag wird man sich dafür nicht Zeit nehmen, weil es nicht die unmittelbare Relevanz hat, im Sinne der Dringlichkeit. Aber wenn man das nach Hause bekommt, nimmt man sich mal die Zeit, da einfach mal drin zu lesen, so wie man durch eine Zeitschrift beispielsweise liest. Aber vielleicht hat auch die Familie Interesse, mal drin zu lesen, um mal so zu verstehen, was eigentlich das Unternehmen bewegt, in welchem eines der Mitglieder der Familie arbeitet. Also das ist der Weitblick. Das andere ist dann das, was jetzt sozusagen die Aktualität ist, was jetzt halt eine gewisse Relevanz hat, was sich gerade zuträgt im Unternehmen. Also mit mehr Blick auf die Aktualität. Das könnte man so mit einer Tageszeitung vergleichen, wenn man möchte. Das ist bei uns der Durchblick, der als Newsletter rausgeht, und zwar als elektronischer Newsletter. Bei dem Drogeriemarkt ist ja so, dass fast alle Mitarbeiter direkt auch angesprochen werden können, weil in unseren DM-Märkten haben alle Kolleginnen und Kollegen ein Smartphone von DM Drogeriemarkt für die Nutzung im Unternehmen. Also das ist kein persönliches Postfach jetzt von Google drauf, sondern das ist ein Postfach DM Drogeriemarkt, aber mit voller Funktionalität auch. Und da können die das dann auch empfangen. Und die Menschen, die hier im Dialogikum Karlsruhe sind, ist klar, die haben ja ihre Bildschirme sowieso auf dem Tisch. Also das ist die Möglichkeit, sich zu informieren über die Aktualität. Und dann gibt es das jetzt, was ich mal als dringend, hochaktuell oder vielleicht auch kritisch bezeichnen würde, wo also schnell informiert werden muss und wo es darum geht, deutlich zu machen, was da eigentlich vorliegt. Und da haben wir die Möglichkeit der Videoclips, die wir produzieren und die dann verlinkt den Menschen angeboten werden können, damit sie sich informieren. Ja, also das ist dann sozusagen das, was dringlich ist, was vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu verstehen ist. Und da ist dann wichtig, dass da auch ein Mensch ist, ne, und nicht nur Text, der das wirklich auch darstellt. Und das machen wir seit einer Weile und ich glaube, wir werden immer besser.
Da ist ein Mensch und da gilt, also wenn ich mal alles zusammennehme, was ich gelernt habe über Führungskräftekommunikation, ich war auch mal in der Personalberatung,
Aha.
gilt es ja immer ab bei Kimom, also auch aus Fabian mit Ihnen den Podcast gemacht hat, kann ich jetzt out of the box nochmal eben so sagen. Bei der Führungskräftekommunikation gilt es ja auch immer ein bisschen abzuwägen und einen Mittelweg zu finden zwischen es irgendwie menscheln lassen, aber nicht zu privat, zwischen Transparenz, aber vielleicht auch nicht alles sagen. Also wenn ich zumindest die klassische Literatur nehme, erklären die das einem immer so, der Führungskraft.
Na gut, dass ich das nicht gelesen habe, weil,
Sie nehmen es anders?
na, ich denke, es geht ja ums Ziel. Also ich kommuniziere ja mit einem Ziel, jetzt im Unternehmenskontext. Ja. Es geht ja darum, letzten Endes den Menschen, die Empfänger meiner Botschaft sind, in die Lage zu versetzen, etwas besser einordnen zu können für die Handlungen, die sie dann tun. So, und daran richte ich das aus. Da frage ich mich jetzt nicht, soll das menscheln oder nicht, sondern ich frage mich, was ist einfach hilfreich, damit das gut verstanden werden kann. So, und wenn es jetzt ein kritisches Thema ist, irgendwas hat sich zugetragen zum Beispiel, oder muss eingeordnet werden oder bewegt gerade die Menschen in der Arbeitsgemeinschaft, dann kann es Sinn sein, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der das Wort ergreift und nochmal darlegt, was seine Überlegungen sind und wie er das einordnet und was es für ihn bedeutet und auf was es jetzt seiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach ankommt. Und der muss es dann so machen oder die muss es dann so machen, dass es authentisch ist. Also den sollte man jetzt nicht sagen, ja, das musst du so und so machen. Nein, ausprobieren, würde ich sagen. Gucken, was passiert. Notfalls nachlegen und korrigieren. Aber ich glaube, wenn es um Authentizität geht, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Vorgaben machen, wie es sein sollte, sondern müssen wir einfach als Menschen vor die Kamera treten. Muss man vielleicht ein bisschen üben, ne? Nicht jedem fällt es so leicht, aber das sind Muskeln, die einem wachsen können, wenn man sie beansprucht. Ja?
Ich habe es zumindest auch so gelernt, tatsächlich. Also, die andere Frage ist ja, wer ein guter Arbeitgeber sein will, hat ja zwei Seiten, Hiring und Retention, also Leute zu holen, die noch nicht da sind und davor zu, naja, und die da sind, natürlich zu halten. Wenn Sie mal priorisieren würden, was Sie als guter Arbeitgeber auszeichnet, beziehungsweise dafür tun, dass Sie einer sind, ein irrwitzig hohes Gehalt ist so ein Punkt, Sicherheit, Vertrauen, also sicherer Arbeitsplatz, viele, viele andere Retention-Maßnahmen. Was würden Sie wie hoch priorisieren, was bei DM dafür sorgt, dass, fangen wir mal so an, Menschen bleiben und nicht das Unternehmen verlassen?
Letzten Endes müssen die Menschen das, was sie tun, für sinnvoll erachten. Und das hat natürlich viele Dimensionen. Also beispielsweise, wenn ich die Notwendigkeit einer gewissen Einkommenserzielung habe aufgrund der Dinge, die ich mir vornehme, dann kann es für einen Menschen sinnvoll sein, etwas zu tun, was als Tätigkeit als solches vielleicht nicht so toll ist, aber dafür aufgrund des Einkommens, welches er bezieht, trotzdem es sinnvoll macht. Also das kann man gerade in der Zeitarbeit oft sehen, wenn Menschen beispielsweise aus anderen Ländern vorübergehend dann auch in Deutschland arbeiten, irgendwo wohnen, Familien lassen sie zurück, und sind bereit, es zu tun, weil das Einkommen, was sie beziehen während dieser Zeit, so ist, dass sie sich sagen, ja, das macht jetzt Sinn in meiner Lebenssituation. Ja? Also wenn wir von Sinn sprechen, dann ist es zunächst mal etwas, was sehr, sehr subjektiv ist. Ich kann ja nicht sagen, dass absolut das macht Sinn, sondern den Sinn muss jeder für sich entdecken, aufgrund des Hintergrundes, den er hat und der Prioritäten, der er setzt. Aber jetzt mal, also das mal zum Sinn, ja, und zum Gehalt. Also was ich damit sagen möchte, Sinn und Gehalt steht nicht im Widerspruch, ja, sondern das sind Aspekte von der Motivation für jemanden, seine Lebenszeit bei einer Tätigkeit einzubringen. Das heißt, wenn ich Voraussetzungen schaffen möchte, dass Menschen im Unternehmen sich weiterhin engagieren und nicht permanent sich umschauen, wo sie denn sonst noch arbeiten könnten, also sozusagen mit dem Körper noch im Unternehmen sind, aber im Geiste schon woanders, dann muss ich mir überlegen, wie die Rahmenbedingungen sein sollten, dass diese Menschen bei mir bleiben und auch was ich kultivieren möchte. Die Herausforderung ist, dass wenn es um Einkommen geht, das Einkommen kann immer überboten werden von jemand anders. Ja, also das gerade als Personalberater weiß man das. Ja, man kann immer ein Angebot machen, was das andere aussticht. Also mit anderen Worten, mit dem Einkommen kann ich mich langfristig nur begrenzt wirklich differenzieren. Aber jetzt mit der Tätigkeit, mit der Selbstwirksamkeit, die man in seiner Tätigkeit erlebt, mit dem Unterschied, den man machen kann, mit den Spuren, auch mit der Resonanz, die man auf die Tätigkeit bekommt, da kann man sich schon eher als ein einzigartiges Unternehmen positionieren. Und das ist auch nicht so leicht zu kopieren. Und deswegen glaube ich, dass wenn es das Anliegen ist, eine relativ stabile Arbeitsgemeinschaft zu haben, aufgrund dessen, was man tut. Also wenn das jetzt keine Tätigkeit, also wenn das jetzt kein Unternehmen ist, welches enorme Schwankungen hat, an der Anzahl an Menschen, die es braucht, aufgrund einer Saisonalität, und da gibt es ja viele. Also man denke an eine Skihütte beispielsweise, ja. Da ist Retention jetzt über das ganze Jahr nicht das Ziel. Aber wenn es eine Tätigkeit ist, wo diese Schwankungen nicht vorliegen und wo eine gewisse Kontinuität einfach auch wichtig ist, um eine Qualität reinzubekommen, da müssen wir uns die Frage stellen, was wir machen können, damit die Menschen einen Sinn, vor allem in der Tätigkeit selbst, sehen. Und meine Beobachtung ist, dass da die Selbstwirksamkeit wichtig ist. Weil wir Menschen sind letzten Endes soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen das Feedback der Gemeinschaft, um uns selbst spüren zu können. Ja, und wenn es gelingt, eine Arbeitsgemeinschaft zu gestalten, wo das geschehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen lange in der Arbeitsgemeinschaft bleiben, höher, als wenn ich das nicht tue.
Die Gretchenfrage bei der Selbstwirksamkeit ist in meinen Augen aber dann doch oft zu sagen, ja, wir können da nicht alles basisdemokratisch entscheiden. Irgendwann, wir lassen nicht mitreden, wir hören auf euch, auch gerade bei Transformationsprojekten, aber irgendwie braucht es dann doch noch ein gewisses Maß an Hierarchie. Ein Wort, das gerade bei DM natürlich besonders ist, ihr Vater hat, wenn ich so richtig zitiere, immer von Führung ist Dienstleistung gesprochen, zu einer Zeit, als das noch wirklich revolutionärer Gedanke war. Wie sehen Sie das? Ist Hierarchie etwas, das eine Karriere hat, mal mehr, mal weniger gewünscht, oder dass es einfach mehr oder weniger abgeschafft gehört?
Also zunächst mal sehe ich keinen Widerspruch zwischen Selbstwirksamkeit und Organisation und Hierarchie. Ja? Sondern eine Organisation, eine Hierarchie gibt einen Rahmen, innerhalb dessen ich tätig werden kann. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe es nicht überprüft, dass Hierarchie eigentlich bedeutet heilige Ordnung. Ja, heilige Ordnung. Ist schon mal ganz interessant, weil das ist jetzt ja, also wenn ich Hierarchie sage, ist es mal weder gut noch schlecht. Es wird meistens als negativ genutzt im Sprachgebrauch. Wenn man heilige Ordnung, kann man sich mal fragen, ja, was ist denn bitte schön heilig an der Ordnung? Ja? Also das ist ja schon eine gewisse Wertung. Und ich glaube, dass eine Zusammenarbeit braucht Strukturen, damit klar ist, wie Arbeitsteiligkeit geschehen kann. Weil wir kommen ja zusammen als Organisation, also als Menschen in einer Organisation, weil wir arbeitsteilig arbeiten wollen. Sonst gibt es keinen Grund als Organisation, sich zusammenzutun. Und wenn wir arbeitsteilig arbeiten, ist natürlich wichtig zu wissen, in welchem Bereich ist mein Beitrag und wo kann ich auf den Beitrag anderer setzen, um dann wiederum meinen Beitrag auch leisten zu können. Also mal ein bisschen platter ausgedrückt, wer ist mein Vorlieferant und wer ist mein Kunde im Unternehmen? Und das bedarf natürlich einer Organisation. Und wenn es jetzt noch klein ist und man sozusagen alle kennt und sich mit einem Blick verständigen kann, dann brauche ich natürlich keine Hierarchie, dann brauche ich keine Ordnung. Dann kann ich das sozusagen spontan immer wieder neu schaffen. Aber wenn das mal ein Unternehmen ist, welches sehr groß geworden ist, welches vielleicht auch über unterschiedliche Standorte verteilt ist, also so wie jetzt mal ganz konkret die M3-Markt, ja, mit in Deutschland um die 64.000 Kolleginnen und Kollegen in 2.157 DM-Märkten über die ganze Republik verteilt, dann noch mit vier Verteilzentren, wo Menschen eben die Ware kommissionieren, die dann an die DM-Märkte versendet wird. Da kommen wir ohne Hierarchie gar nicht klar. Das würde sehr unproduktiv werden. Aber die Frage ist jetzt, wie kann die Hierarchie dazu helfen, dass wir besser werden und dass die Hierarchie nicht zu einem Problem wird? Und ich glaube, der Ansatz dafür ist, sich deutlich zu machen, dass die Hierarchie für die Menschen da ist und nicht die Menschen für die Hierarchie, weil das passiert schnell. Also eine Organisation braucht eine Struktur, dann wird die Struktur geschaffen und danach werden Menschen gesucht, um diese Struktur zu erhalten. Aber die Struktur soll doch helfen, den Menschen die Leistung zu erbringen. Und die Leistung muss sich verändern, weil sich die Kundinnen und Kunden verändern. Also deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wenn wir auf Hierarchie, dass wir da auf eine Fähigkeitenhierarchie vor allem auch setzen, dass wir uns klar überlegen, inwiefern muss die Hierarchie ordnend organisieren. Aber wir müssen darauf achten, dass die Hierarchie so nicht so ist, dass sie die gesamte Arbeitsorganisation sklerotisiert und dann zu einem Hemmschuh wird, damit das Unternehmen sich weiterentwickeln kann. Deswegen sage ich, Vorsicht mit Stellenbeschreibung, Vorsicht mit Stellenbeschreibung. Problem, was wir im Moment haben, ne, nicht zuletzt durch europäische Regulierung, Entgelttransparenzrichtlinie, ist, dass wir zunehmend auch durch die Gesetzgeber gezwungen werden, zu einer Stellenbeschreibung zu kommen, die letzten Endes dazu führen wird, dass die Anpassungsfähigkeit von Organisationen und damit Deutschlands auf die sich wandelnden Anforderungen der Welt noch zusätzlich verlangsamen. Aber das nur am Rande.
Da steckte ganz viel drin, Antwort. Vielen Dank. Also tatsächlich schließt sich da höchstens noch an zu fragen, wie geht man bei DM dann mit denen um, die man im Neudeutsch Low Performer nennt, oder auch mit der anderen Gruppe, die so ein bisschen die toxischen Büromonster darstellen. Also ich meine, das gibt es ja bei zehntausenden Unternehmungen, vielleicht ja dann auch selbst bei Ihnen auch mal, dass es einfach Menschen gibt, wo man sagt, mit denen arbeiten nicht alle super gern zusammen, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es da so einen Zaubertrick, so eine Allgemeinlösung bei aller Individualität?
Also, ich meine, jetzt eine Zauberlösung gibt es natürlich nicht, ne? Aber es gibt schon Herangehensweisen, die sich bewähren. Und die Erfahrung ist, dass die erste Frage jetzt, also fangen wir mal anders an. Was ist ein Low Performer? Ein Low Performer ist jemand, der nicht so viel beiträgt, wie man sich von ihm versprochen hat und wie man ihm auch zugetraut hat, zu dem Zeitpunkt, wo man sich dafür entschieden hat, ihn in die Arbeitsgemeinschaft aufzunehmen. Das ist ein Low Performer. So, und jetzt ist die erste Frage, warum ist er denn ein Low Performer? Und da gibt es meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Problem bei den Fähigkeiten oder es ist ein Problem bei der Haltung. Also Fähigkeiten ist, will, aber kann nicht. Und bei der Haltung ist, kann, aber will nicht. Das muss man schon mal unterscheiden. Und die Strategien sind dann entsprechend. Also, wenn es ein Fähigkeitenproblem ist, also will, aber kann nicht, dann muss ich mir überlegen, was kann ich denn machen, damit er kann? Das ist eine Frage von Schulung, ja, von Weiterbildung, vielleicht auch von Coaching, je nachdem, was es ist. Also nach Ken Blanchard, ne, Situational Leadership, kann sein, dass er gerade hier der Disillusioned Learner ist, ne, in der zweiten Phase. Ne? Dann muss ich ihn mir an die Seite stellen, der hilft. Also gerade seine Motivation wieder, sein Selbstvertrauen so ein bisschen stärken. Also, das ist der eine Fall. Der andere Fall, kann, aber will nicht, habe ich ein Haltungsproblem. Da würde ich sagen, da wird es schwierig in der Zusammenarbeit. Weil wir sind keine Erziehungsanstalt. Keine Erziehungsanstalt. Das heißt, wenn jemand nicht will, also sozusagen am falschen Ort gelandet ist, aber zu träge ist, das zu verändern, dann ist es Aufgabe von Führungskräften dafür zu sorgen, dass er entweder versteht, dass das so nicht geht und vielleicht dann selbst sozusagen zur Vernunft kommt. Also das ist dann schon mal Feedback. Vielleicht hat er das ja gar nicht so im Blick. Vielleicht ist es ja gar nicht bewusst. Oder sich auch von diesen Menschen zu trennen. Und jetzt bei Toxikern, da würde ich sagen, kommt es wieder darauf an, was für ein Toxiker das ist, also was das Motiv hinter diesem toxischen Verhalten ist. Muss man auch wieder gucken. Ist das jemand, der vielleicht toxisch ist, weil er letzten Endes irgendwelche Machtgelüste hat? Ja, weil er vielleicht so wie so eine pathologische Veranlagung hat, würde ich nur sagen, sich so schnell wie möglich von diesen Menschen trennen. Könnte aber auch sein, dass es einfach im Moment sich ein bisschen einfach unklug verhält in der Zusammenarbeit. Da muss man es ansprechen. Und auch da kommt man dann wieder auf die Frage, liegt es jetzt daran, dass er es einfach noch nicht besser kann und ist auch bereit, daran zu arbeiten? Oder könnte er, aber irgendwie hat er komische Motive und ist einfach ein Störenfried. Dann muss man sich trennen. Also man muss schon schauen, dass die Arbeitsgemeinschaft optimale Voraussetzungen hat, um zusammenzuarbeiten und auch die Leistung zu erbringen und auch den Unterschied in der Welt zu machen.
Ich habe kürzlich mit einem der wesentlichen Headhunter im deutschen Mittelstand gesprochen. Er sagte mir, es ist wahnsinnig schwierig, Führungskräfte zu akquirieren im Moment für Unternehmen, weil deren Anspruchshaltung enorm ist. Flexibilitätsfragen und vieles, vieles andere. Und auf der anderen Seite, laut Umfragen, hört man das auch von allen anderen Beschäftigten auf anderen oder allen möglichen Ebenen. Glauben Sie auch aus Ihrer Erfahrung heraus, dass vor allem auch hier in Deutschland, Sie haben ja 2 Drittel in Deutschland ungefähr, 1 Drittel im Ausland an Beschäftigten, dass die Anspruchshaltung hier tendenziell gewachsen ist in den letzten Jahren, was den Arbeitgeber- und Jobdescriptions angeht?
Also ich würde es mal so einordnen. Wir haben schon das Phänomen des Individualismus in Deutschland, ja, welches ja, also man denke nur an Einzelfallgerechtigkeit und so weiter, ne, das ist alles Ausdrucksform des Individualismus. Und das bedeutet natürlich schon, dass das auch dazu führen kann, dass man zunächst mal fragt, sozusagen, welche Ansprüche habe ich hier und nicht so sehr, Mensch, was kann ich denn einfach beitragen? Ja, aber ich würde mal sagen, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was wir haben. Jetzt als Unternehmen ist es entscheidend, sich zunächst mal zu fragen, was für Menschen, glaube ich denn, brauchen wir in der Arbeitsgemeinschaft, um besser zu werden? So was für Profile, was für Haltungen, was für Hintergründe? Und dann ist es halt die Kunst, im Bewerbungsprozess möglichst schnell zum Kern des Kern vorzudringen, um zu schauen, ob da eine gewisse Passung ist zwischen den Bedürfnissen des Unternehmens und den Bedürfnissen des Einzelnen, der sich überlegt, in die Arbeitsgemeinschaft hineinzukommen. Deswegen ist ein guter Recruiter, wie man ja sagt, ne? Das ist halt nicht, das macht man nicht so, ne? Also da brauchst du eine gewisse Professionalität für. Also das heißt, wir müssen uns professionalisieren in unserem Recruiting, um unter den gegebenen Bedingungen trotzdem gute Menschen zu finden.
Ist das das Beste aus beiden Welten? Sie professionalisieren und haben Strukturen, wie es vielleicht ein DAX-Konzern hat oder ein international tätiger Konzern mit riesigen HR-Abteilungen, Weiterbildung und was die alle haben. Und auf der anderen Seite noch diesen kulturellen Kern des Familienunternehmens. Ist das so der goldene Weg, der auch vielleicht deutsche Unternehmen auszeichnen kann?
Na, ich würde sagen, es kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an. Ist jetzt richtig, jetzt vor dem Hintergrund von deren Drogeriemarkt haben wir natürlich eine Ausdifferenzierung auch in unserer Organisation, die man in einem kleinen Unternehmen so nicht hat. Ja, aber wenn es gerade ein sehr kleines Unternehmen ist, dann werden die Einstellungsgespräche halt auch mit Menschen geführt, die sehr, sehr, sehr tief in der Verantwortung des Unternehmens auch sind. Natürlich ganz anders über die Mission und über die Vision des Unternehmens sprechen können. Ja, das ist in einem großen Unternehmen dann weniger der Fall. Ja, deswegen glaube ich, da muss letzten Endes jede Organisation dann den Weg finden, der da einfach passend ist. Kommt auch ganz auf die Branchen an, natürlich. Aber ich würde mal sagen, die Herausforderung mit Mitarbeiter zu finden, ist kein neues Phänomen. Und mein Vater erzählte oft, dass sein Vater wiederum, also in den 50er Jahren, bei Mittagessen oft davon gesprochen hat, wie schwer es ist, Personal zu finden. Ja? Das heißt, Das hat es meistens gegeben. Also man denke auch nur zurück an die Zeit, wo viele Menschen damals aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Das ist, weil es einfach viel mehr Arbeit gab als Menschen, die in der Lage waren, diese Arbeit auch zu leisten. Also auch da musste man sich überlegen, wie da die Programme sind, wie man das machen kann, sodass es attraktiv ist. Das ist also wirklich nichts Neues. Wirklich nichts Neues. Die Herausforderung ist halt, dass die Rezepte der Vergangenheit oft nicht mehr greifen für die Herausforderungen, die es gerade heute gibt. Aber das ist ja wiederum auch die Gestaltungsmöglichkeit für die Menschen im Unternehmen, sich einzubringen mit ihren Ideen, um Wege zum Ziel zu finden.
Zum Abschluss vielleicht nochmal eine negativ formulierte Frage. Gab es auch Dinge, aus denen Sie echt was gelernt haben als Arbeitgeber, als Chef im Zweifel, auch persönlich, aber auch als Organisation, wo Sie gesagt haben, mach das besser nicht, das war bei uns nichts?
Das kann ich, ja gut, ich meine, man lernt natürlich jeden Tag irgendetwas dazu, ne? Aber dass ich jetzt sage, ne, ich möchte mal so sagen, ne? Ein Fehler macht man ja nicht, sondern Fehler geschehen. Ja? Sonst wäre es Sabotage. Das heißt, wenn ich als Führungskraft Entscheidungen treffe, welche Vorgehensweise wir jetzt wählen, dann kann es sein, dass diese Vorgehensweise sich nicht als zielführend erweist im Tun. Und jetzt ist die Frage, gelingt es mir, schnell einzugreifen und zu sagen, ha, das läuft jetzt anders, als ich gedacht habe, und ich korrigiere. Wenn mir das gelingt, dann werden kleine Experimente nicht zu großen Fehlern. Und deswegen, da muss ich oft an den Wolfgang Krupp denken von Trigema, also Senior, der das ja so schön auf den Punkt gebracht hat, indem er gesagt hat, Menschen mit großen Problemen sind Loser. Warum? Weil als die Probleme klein waren, sie sich nicht darum gekümmert haben. Also, wenn Sie jetzt eine Entscheidung treffen und das geht in die falsche Richtung, haben Sie ein kleines Problem. Als gute Führungskraft kümmern Sie sich jetzt darum, damit das kleine Problem behoben wird. Und dann geht es weiter nach vorne, wird kein großes Problem. Wenn Sie allerdings glauben, das Problem dadurch in den Griff zu bekommen, dass Sie es vertagen, gehen die Probleme zwar kurzfristig weg, aber nur, um mit Ihren großen Brüdern zurückzukommen. Und dann haben Sie ein großes Problem.
Allerletzte Frage noch. Ist es ein Ziel für Sie? Ich glaube, die 100.000 Beschäftigten sind nicht weit weg, so diese magische Grenze. Also jetzt gibt es natürlich, man wächst ja nicht auch selbst weg, wird wahrscheinlich der erste Teil der Antwort sein, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber mal angenommen, Sie erreichen die. Würden Sie als Chef dann auch sagen, es macht mich stolz, weil Menschen in Arbeit zu bringen, ist definitiv ein Teil meiner persönlichen Mission auch?
Also, ich muss sagen, in den Kategorien denke ich überhaupt nicht, jetzt sozusagen ein Ziel, eine gewisse Anzahl an Menschen bei dem Drogeriemarkt in der Arbeitsgemeinschaft zu haben. Weil was macht man denn dann, wenn man die 100 erreicht hat, 100.000 erreicht hat? Hört man dann auf? Also sozusagen, das ist ja nicht das Ziel, möglichst viele Menschen bei dem Drogeriemarkt zu beschäftigen, sondern das Ziel ist, unsere Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. Ja, das ist das Ziel. Und es ist unsere Aufgabe, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir uns so organisieren, dass diese Leistung einzigartig ist und von den Kundinnen und Kunden bevorzugt wird, über alle anderen Angebote, die es im Markt auch gibt. Also mit anderen Worten, die Menschen, die bei dem Drogeriemarkt arbeiten, können gewiss sein, dass sie gebraucht werden. Und ob sie gebraucht werden, hängt davon ab, wie unser Arbeitgeber auf uns guckt. Und unsere Arbeitgeber sind unsere Kundinnen und Kunden. Wir sind die Arbeitnehmer. Alle miteinander. Egal auf welcher in welcher Verantwortung wir im Unternehmen sind. Und deswegen ist jetzt das Ziel nicht, so viele Menschen wie möglich zu beschäftigen, sondern so viel Nutzen wie möglich für die Kundinnen und Kunden zu stiften und dafür eine Arbeitsgemeinschaft zu gestalten, die das am besten leisten kann. Nach unserer Überzeugung gelingt das dann am besten, wenn die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sich so in die Arbeitsgemeinschaft einbringen, dass wir als Unternehmen über uns hinauswachsen können. Und deswegen setzen wir auf dialogische Unternehmenskultur, auf eine subsidiäre Organisationsform und auf eine Kultur, die sehr experimentierfreudig ist, die also neue Dinge ausprobiert. Das wird auch manchmal als Fehlerkultur be bezeichnet. Aber Fehlerkultur meines Erachtens, so Fehler ist negativ behaftet. Deswegen mag ich den Begriff nicht so sehr, sondern finde eine Experimentierkultur besser als eine Fehlerkultur.
Herr Werner, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Habe ich gefreut.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.